Ja, liebe Geschwister, das Erntedankfest ist da, die Blätter fallen schon runter, es wird Herbst, es wird kälter. Heute Morgen musste ich zum ersten Mal die Fahrradhandschuhe, die Winterhandschuhe ausbuddeln, als ich hierher gefahren bin. Es wird langsam Winter und das heißt, das ist für Männer häufig eine sehr stressreiche Jahreszeit. Wenn wir jetzt dran denken, es sind nur noch 78 Tage bis Weihnachten. Das ist für Männer besonders schwierig, weil wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, was wir denn der wichtigsten Frau in unserem Leben wohl schenken können, dieses Jahr schon. Das ist gar nicht so leicht, wie das Ganze aussieht. Und deswegen bitte ich euch, ein bisschen Mitgefühl zu haben, liebe Damen, weil wir geben uns wirklich herzliche Mühe, auch wenn es nicht immer so aussieht. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Es gibt nämlich eine Sache, die wir als unkreative Männer jedes Jahr wieder machen. Ich hoffe, dass ich jetzt dadurch nicht exkommuniziert werde, dass ich diese Verschwörungstheorie einmal lüfte. Nämlich ganz häufig ist das bei uns so, dass wir unsere Frauen sehr, sehr mögen und sehr lieben. Und es gibt andere Dinge in unserem Leben, die finden wir auch ganz toll, zum Beispiel Sport oder Musik oder Ähnliches. Und manchmal passiert uns Männern dann ein genialer gedanklicher Kurzschluss, dass wir denken, Moment mal, ich mag gerne Sport, zum Beispiel joggen gehen, und ich mag meine Frau, vielleicht kann ich das ja kombinieren und schenke ihr einfach ein paar Joggingschuhe. Okay, die Reaktion zeigen wir schon, da geht das ein oder andere Aha-Moment hoch. Das heißt, das ist total lieb gemeint, dass wir etwas auswählen, wo wir denken, da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, bloß das trifft es ja häufig nicht unbedingt. Und so ungefähr geht es uns als Christen ganz, ganz häufig mit Jesus. Es ist so, wir finden Jesus klasse. Und es gibt noch andere Sachen in unserem Leben, die wir für klasse halten. Und häufig vermischen wir diese beiden Sachen. Und dann kommen ganz spannende Predigten raus. Dann kommen so eine Sachen wie raus, dass Jesus der erste große Sozialkritiker war. Dann kommen so eine Sachen raus, wie dass Jesus der größte Umweltschützer ist, den es je gegeben hat. Dann kommen so eine Sachen raus, alles schon in Predigten live erlebt. Ich habe mal das Best-of zusammengesammelt, wo Jesus so als Freigeist hergestellt wird, als Poet, als Hippie, als Demonstrant gegen Atomkraft. Andererseits dann als Vorgänger von Block UI und als antikapitalistischer Autonomer der ersten Stunde, der gegen die Bourgeoisie kämpft. Und so ähnlich geht es uns auch bei Geld. Geld ist ein emotionales Thema, hochemotional. Ich habe in meiner Beratungsstelle immer eine Taschentuchbox am Fenster stehen und die muss ich alle paar Wochen austauschen und nicht, weil die Leute Heuschnupfen haben. Und wir übertragen das ganz schnell. Dinge, die wir für richtig halten, übertragen im besten Absichten und finden sie dann manchmal hoppla zufällig in der Bibel wieder, mit ein bisschen Geduld und Spucke geht das schon. Und dann kommen interessante Dinge bei raus. Dann kommen so eine Sachen wie bei raus, wie zum Beispiel in den 50er und 80er Jahren in den Vereinigten Staaten Prosperity Gospel. Total unbiblisch. Nach dem Motto, Gott segnet dich nur durch Geld und wenn du nicht genug Geld hast, dann bist du wohl verflucht. Wow. Okay. Ja. Umgekehrt, in Lateinamerika, in Südamerika, gibt es in manchen Gemeinden, wird das Armutsevangelium gepredigt. Das ist so 180-Grad-Wende. Jesus ist der Vertreter der Armen, er liebt nur der Armen, er hasst die Reichen. Und wenn du nicht arm bist, dann kannst du dir überlegen, wie das am jüngsten Gericht aussieht. Ja? Schwierig. Gibt's alles. Menschlich total verständlich, aber dann müssen wir nicht die Bibel aufschlagen, wenn wir vorher schon wissen, was drinsteht. Das ist ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Bibel reinschreiben, wie wir uns von der wir hier reden und nicht die Neuauflage des Dudens, wo wir einfach die Rechtschreibfehler des letzten Jahres nehmen und das anpassen. Der ist übrigens nicht von mir. Und ich habe ganz häufig das Gefühl, wenn ich mich mit Christen unterhalte und sie frage, warum seid ihr denn Christen, kriege ich häufig die gleichen vier Antworten. Und das ist faszinierend. Ich sage euch mal, was die Top 4 Antworten sind. Die erste Antwort ist, ja, ich bin so aufgewachsen. Die zweite Antwort ist zu sagen, okay, ich hab mal eine Erfahrung gemacht. Ich habe mal was gefühlt. Okay? Die dritthäufigste Antwort ist zu sagen, okay, ich war früher mal ein ganz mieser Kerl, aber jetzt benehme ich mich besser. Und die vierthäufigste Antwort ist, naja, ganz ehrlich, die Leute sind einfach so nett. Ich finde die Leute in meiner Gemeinde so toll. Okay, fairer Punkt. Aber überleg doch mal, ich bin so aufgewachsen, das könnten Scientologen auch sagen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, das könnten Zeugen Jehovas auch sagen. Ich benehme mich jetzt besser, das könnten Buddhisten auch sagen. Und zu guter Letzt, ich finde die Leute so nett, das könnten die Mormonen auch sagen. Sollten wir nicht bessere Argumente haben? Ist es nicht bemerkenswert, dass das Christentum die einzige Weltanschauung ist, die sich tatsächlich auch säkular belegen lässt? Die einzige Weltanschauung, für die es überprüfbare Beweise gibt. Und nicht nur Gefühle und Erfahrung. Finde ich spannend. Also, was können wir denn aus der Bibel lernen, was Jesus für Berührungspunkte hatte mit Geld und mit materiellen Dingen? Ganz, ganz großes Thema, gibt es auch ein sehr gutes Buch zu, nein, nur Spaß, ganz, ganz gutes Thema, aber lass uns doch mal 4 Punkte skizzieren, 4 Lebensbereiche, durch die Jesus durchgegangen ist, 4 Stationen in seinem Leben, wo wir so ungefähr den Finger drauf legen können und sagen können, okay, was war denn dort die Umgebung? Was hat denn unser Herr, unser Erlöser tatsächlich gesehen und wirklich vor Augen gehabt? Was sind denn das für Leute gewesen, zu denen er die Dinge gesagt hat, die wir alle schon seit Jahren und Jahrzehnten kennen? Jesus hat einiges gegen Materialismus zu sagen. Materialismus ist die Weltanschauung, dass wir materielle Dinge anbeten und für super wichtig halten. Menschen, die Materialismus verfallen, setzen Dinge an die Stelle Gottes. Das ist das, was die Bibel Abgötterei nennt. Das ist nicht gut. Das gibt es in beide Richtungen. Das gibt es einmal in die Richtung, wir beten an, dass wir viel haben, oder auch umgekehrt, wir beten an, dass wir wenig haben. Das ist beides nicht gut. Und damit verfehlen wir häufig als nächstes unsere Mitmenschen und dann uns selbst. Wir verfehlen unsere Bestimmung im Leben. Das ist eine Art lebensbedrohlicher Egoismus. Das ist nicht gut. Und davon sind wir bedroht, wenn wir satt sind. Davon sind wir bedroht, wenn wir hungrig sind. Da müssen wir bewusst sein. In Sprüche 4 heißt es, der Mensch soll Acht geben auf dein Herz. Jetzt müssen wir wissen, die Hebräisch lernen mussten, die wissen das ja, dass wenn in der Bibel von Herz die Rede ist, sind damit die Gedanken gemeint, nicht die Gefühle. Die Gefühle sind in der Bibel in den Nieren. Das ist alles eine Etage tiefer. Das heißt, wenn in der Bibel steht, bewahre dein Herz, dann heißt es in Wahrheit, achte auf deine Gedanken. Achte auf deine Gedanken. Lass uns das mal angucken, die Station. Ich habe da gibt es eine Karte zu. Wäre es möglich, dass wir die einmal einblenden könnten? Genau. So ungefähr ist so der wesentliche Lebensumfeld von Jesus gewesen, wo er unterwegs war. Du siehst ein paar Überlappungen mit einer heutigen Karte, dass man sich das Ganze gut vorstellen kann. Und Jesus wurde geboren in Bethlehem, Vorort von Jerusalem, also Jerusalem ungefähr beim Toten Meer. Und wenn du vom Toten Meer 1/3 nach links gehst, siehst du Jerusalem und direkt da unten ist Bethlehem. Also kann man mit dem Fahrrad rüberfahren, wenn man sportlich ist, sogar rüber joggen. Okay, genau. Wenn Jesus leben will, dass er geflohen ist, mit seiner Familie geflohen nach Ägypten, mit seiner Familie. Gucken wir uns zuerst seinen Vater an, sein Vater Josef steht in der Bibel an mehreren sogenannter Tekton. Ein Tekton heißt es im griechischen Text. Was ist ein Tekton? Ein Tekton wird früher häufig übersetzt mit Zimmermann. In manchen Bibelübersetzungen steht auch drin ein Klempner, ein Handwerker. Kann man machen, der archäologische Befund bestätigt das aber nicht ganz. Du kannst dir das nicht so vorstellen, dass das jemand ist, der jetzt gerufen wird, um Türnachrahmen anzunageln oder Fliesen im Bad zu verlegen. Das würde nicht ganz passen, das würde man nicht. Tekton ist eher so etwas wie ein Baumeister, daher auch der Begriff Architekt. Also was ist ein Tekton? In jeder größeren Familie gab es damals an jeder größeren Stadt gab es damals eine Gruppe von Tektons. Das war eine kleine, hochspezialisierte Familie, die genau dafür da war, Bauarbeiten zu koordinieren. Dafür war das da, die Koordination von größeren Gebäuden, von Gebäudekomplexen, von mehrstöckigen Häusern. Dafür waren die da. Und es gab wenige Tektons und die hatten üblicherweise Angestellte, logisch. Das heißt, du hast viel Nachfrage gehabt, aber wenig Spezialisten, die sie erfüllen konnten. Das heißt, du hast logischerweise in der Regel ein hohes Einkommen gehabt. Das ist, glaube ich, leicht vorstellbar. Wenig Konkurrenz. Und das heißt, wir dürfen uns Jesus und seine Familie nicht unbedingt vorstellen als Lohnarbeiter bei einer Zeitarbeitsfirma, die jetzt, ich male jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Bild, die jetzt darbend auf dem Küchenboden sitzen und hoffen, dass jemand in den gelben Seiten nach ihnen aufschlägt und hoffen, dass sie jemand googelt und die beten auf den nächsten Auftrag. Das wäre ein bisschen Geschichtsverfälschung. Das wird nicht die Realität treffen. Sie sind dann nach Ägypten gegangen und wenn du damals zu der Zeit nach Ägypten gegangen bist, bist du zu 95% gegangen ins Nildelta und zwar ins nordwestliche Nildelta nach Alexandria. Das heißt, wir können mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Jesus und seine Familie in Alexandria waren und dort in einer jüdischen Enklave gelebt haben, mit jüdischer Gemeinschaft und dort sich als Tektons niedergelassen haben. Würde passen, Großstadt, alles klar. Station 2. Einige Jahre später, Jesus wird so ungefähr, wenn du dir die historischen Daten anschaust, so ungefähr in der 2. bis 4. Grundschulklasse gewesen sein, wenn wir das in die heutige Zeit übersetzen. 2. bis 4. Klasse. Einige Zeit später sind sie zurückgekehrt, aber nicht nach Bethlehem zurückgekehrt, sondern sie sind ironischerweise gegangen nach Galiläa, also in den Norden von Israel, und zwar dort in die Tabor-Gegend und dort nach Nazareth. Nazareth ausgerechnet. Also kannst du ganz gut sehen, über dem G von Galiläa, ein bisschen weiter drüber, Jesreel-Tal, und darüber steht es dann schon Nazareth. Es spricht viel dafür, dass Josef bald daraus gestorben war und dass Maria die mindestens 5 Kinder, die sie hatten, selber großgezogen hat. Also Jesus, dann seine Brüder Jakobus, Josef Junior, sind immer so kreativ, wenn die Väter die Leute, Kinder nach sich selbst benennen, Judas und Simon, und dass er sie großgezogen hat, dass sie großgezogen hat ohne Josef. Wir wissen auch, dass Jesus' Brüder später mit Maria in engem Kontakt standen, dass sie es in den Bibelstellen impliziert, das Familiengeschäft so ein bisschen weitergeführt hat, während Jesus sich ausgeklinkt hatte. Interessant. Und dann gehen sie ausgerechnet nach Nazareth. Nazareth? Was? Das kannte damals fast niemand. Das ist ein 400 Seelen kleines Dorf gewesen. Was heißt, wenn die da hingekommen sind als Familie oder Großfamilie, waren da schon über 10% der Einwohner fast. Das hat die Demografie völlig gekippt, nicht die Probleme wie in Zeit. Also, ein Riesending. Der Punkt ist aber, warum sollte man nach Nazareth gehen? Und dafür gibt es eine ganz einfache Begründung, die du historisch einwandfrei nachweisen kannst. Nämlich, was direkt gegenüber von Nazareth liegt, oben links davon, ist Sepphoris. Was ist denn Sepphoris? Sepphoris ist eine Metropole, eine riesige Großstadt, die wir im Alten Testament erwähnt sehen und in ganz, ganz vielen historischen Texten von der damaligen Zeit. Das ist so ungefähr der Vergleich, der hinkt jetzt ein bisschen, ungefähr wie von Stadtroda und Jena. Es gibt eine Menge Leute, die wohnen in Stadtroda, jeder kennt jeden, du weißt heute schon, wer dich Donnerstag besuchen kommt, alles gut. Aber viele Leute pendeln eben, um in Jena zu arbeiten und pendeln dann wieder zurück. Ist buchstäblich über den Berg. Alles klar, ergibt Sinn. Was hat es denn mit Sepphoris auf sich? Warum ist das so wichtig? Weil Sepphoris war über viele Jahrzehnte der römische Hauptsitz gewesen. Das heißt, von Sepphoris aus wurde die komplette Region gesteuert. Das war sowas wie die Landeshauptstadt. Das Spannende ist aber, dass zu der Zeit, wo Jesus in Jerusalem war, Jesus in Ägypten war, passierte etwas Unbeschreibliches, von dem noch Jahrhunderte später die Geschichtsbücher berichtet haben und die zeitgenössischen Quellen. Nämlich, ich erspare euch jetzt die Details, dass es einen unbeschreiblichen Bürgerkrieg gab und dass die komplette Stadt Sepphoris praktisch niedergebrannt und komplett vernichtet wurde. Also bei Flavius Josephus, dem großen jüdischen Historiker zu der Zeit, lesen wir davon, dass die weiblichen und minderjährigen Einwohner wurden versklavt. Also von den Römern versklavt. Nicht wie wir es aus der Bibel kennen, jüdische Sklaverei, was so eine Leibeigenschaft auf Zeit ist und dann ist wieder gut, sondern wirklich römisch versklavt. Und beinahe jeder, der volljährig war, wurde gekreuzigt. Das waren Tausende und das muss eine Hinrichtungsorgie gewesen sein von Schreien und Blut, die an den Straßen von Sepphoris bis Nazareth rundgegangen sind über Wochen hinweg. Wo dann die Leichen der Gefolterten an den Baum hingen, bis sie nicht mehr da waren. Das heißt, es muss ein zutiefst traumatisches Ereignis gewesen sein, was sich unauslöschlich bei den Einwohnern von Israel und vor allem von Galiläa und der Umgebung eingebrannt hat. Ganz klar. Und du kannst ja mal überlegen, wer das damals alles miterlebt hat. Jesus war weg. Die Leute, die später dort gelebt haben, in Galiläa natürlich. Die Apostel, die Jünger. Jesus hat ja die meisten von ihnen als Galiläer in Anführungsstrichen rekrutiert. Das heißt, die haben das als Kinder live miterlebt. Ich glaube, das macht sehr vieles verständlicher, warum die nicht nur so eine abgrundtiefe Abscheu hatten gegenüber der römischen Besatzungsmacht, sondern warum so viele auch den tiefen innigen Wunsch hatten, dass wenn der Messias endlich kommt, dass er das größte Leid klärt, was sie können. Das größte Leid aus der Welt schafft, was sie kennen, nämlich die römische Besatzungsmacht. Jetzt verstehen wir auch, warum so viele Leute so heftige politische Wünsche an Jesus gestellt haben. Sie hatten es ja als Kinder live miterlebt. Und dann gab es den Sohn von Herodes, Herodes den Zweiten, also nicht der Kindermörder, sondern der Nächste, Herodes Antipas. Und der hatte sich dann entschieden, Sepphoris wieder aufzubauen. Und zwar genau 1 bis 2 Jahre, bevor Jesus aus Ägypten wieder zurückkam. Das heißt aber nun, wenn du dich entscheidest, einen solchen Sitz wieder aufzubauen und das zur Landeshauptstadt zu machen, brauchst du natürlich Material, Baumeister und Tektons ohne Ende. Die gab es aber nicht, weil zehntausende Männer waren entweder geflohen, getötet oder versklavt. Die waren ja nicht da. Die Wohlhabenden und Spezialisierten fliehen ja in der Regel zuerst. Klar. Das heißt, auch zwei Dinge sind wichtig dabei. Erstens, du kannst dir mal vorstellen, was Jesus als Kind, wenn es nur vom Hörensagen war, miterlebt haben muss, als er dann von Ägypten wieder hochkam, nach Galiläa gegangen ist, wenige, wie vielleicht Monate oder Wochen danach. Und der zweite Punkt ist, rein finanziell betrachtet, rein ökonomisch betrachtet, mit das größte Bauvorhaben, was es in der Region über 100 Jahre gab, kommt dann eine Familie von hochspezialisierten Tektons. Das ist finanziell betrachtet, nur finanziell betrachtet, für die Familie natürlich ein riesiger Glücksfall, dass sie da zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Nachvollziehbar. Station 3 von 4, Jesus in Kapernaum. Jesus in Kapernaum. Wo ist Kapernaum? Oben rechts, ja, du siehst es oben beim See Genezareth, ganz gut. Man braucht so, je nachdem, mit welchem Tempo man läuft, wie viel Gepäck, so 1 bis 2 Tage mit einem Esel von Nazareth bis nach Kapernaum. Also weit genug weg von der Family, weit genug weg, dass es als Ausziehen gilt. Ja. Da gibt es ja Spezialisten, die sagen, ja, ich bin ausgezogen, ich bin ja nur noch jeden zweiten Tag bei meinen Eltern oder so. Das hat Jesus nicht gemacht, für ihn war das ein klarer Cut, 18. Geburtstag, ich bin weg. Nein, wir wissen das Datum natürlich nicht. Jesus ist später weggezogen, er hat nicht den elterlichen Betrieb übernommen. Spannend, sehr ungewöhnlich. Nach allem, was wir wissen, war er der älteste Sohn, er hat nicht den Betrieb übernommen. Das gab Diskussion, ganz klar. Und über die Zeit von Jesus, wo er nicht mehr bei seinen Eltern gelebt hat, aber in Kapernaum war, bevor er angefangen hat zu predigen und Wunder zu wirken, über diese Zeit wissen wir am allerwenigsten, fast gar nichts. Wir wissen nur, dass er als Single dort war und dass er als Single ein eigenes Haus am See hatte. Das ist schon bemerkenswert. Das hat man nicht immer. Genau, da hinten nicken schon ein paar Leute, oh, das muss man machen können. Okay, das wissen wir. Wir wissen, dass er hochgebildet war. Wir wissen, dass er mehrere Sprachen gesprochen hat. Das wissen wir auch. Das Stellen im NT kann ich euch zeigen. Also er hat Aramäisch gesprochen, er hat den Koiné-Dialekt gesprochen, das damalige Altgriechisch, sicherlich mit noch in Ägypten gelernt, klar. Und wahrscheinlich hat er sogar den ein oder anderen Brocken Latein gesprochen. Das kannst du auch aus dem Text rauslesen. Okay, du kannst dir mal überlegen, wie teuer diese Ausbildung war. Wir wissen, dass er Experte in biblischer Literatur war. Na gut, er war der Sohn Gottes. Okay, das darf man erwarten. Und wir wissen, dass er selbstständig und spezialisiert war. Das heißt, wir haben jetzt ein realistisches Bild davon, aus welchem Background sozioökonomisch Jesus eigentlich kam. Das heißt, soweit wir wissen, wären Jesus und seine Familie, also die Familie Bar Yosef, die wären nicht auf der Forbes 400-Liste der reichsten Israelis aufgeführt worden. Die würden auch nicht im Manager-Magazin stehen als die 500 reichsten Galiläer oder so. Das nicht. Aber die haben auch nicht am Hungertuch genagt. Denen ging es gut. Davon können wir ausgehen. Station 4 von 4. Jesus auf Wanderschaft. Die Jünger und die Frauen. Wir wissen ja, dass Jesus in verschiedenen großen Gruppen unterwegs war. Mal waren es 5, mal waren es 13, mal waren es die 70 oder 72 Leute, die er ausgeschickt hatte, mal waren es 500 Leute, mal waren es die Speisung der 4000, mal war es die Speisung der 5000. Also große Gruppen, die Jesus gefolgt sind. Wir wissen, dass sie eine Gemeinschaftskasse hatten. Das können wir in Johannes 12 lesen, dass sie eine Kasse hatten, die ausgerechnet Judas zu verwalten hatte. Top. Und dass sie mit dieser Kasse sich finanziert haben, während sie wochenlang durch die Länder gezogen sind. Okay, das wissen wir auch. Wir wissen, dass Johannes der Täufer so betont asketisch gelebt hat, dass die Leute dachten, er wäre verrückt. Und sie haben ihn für besessen erklärt. Matthäus 11. Jesus im Gegensatz dazu bewegte sich auf Feiern. Er war in Gesellschaften, er nahm Einladungen zum Mittag, zum Abendessen an, er ließ es sich gut gehen. Wir lesen sogar in Johannes 2, dass das erste Wunder, was Jesus jemals getan hat, war auf einer Hochzeit in Kanaan, auf einer Party. Und ihr wisst, was er dort gemacht hat. Er hat Wasser in Wein verwandelt. So, jetzt müssen wir wissen, Wein damals war jetzt nicht so wie heute unser gedünnter Chianti aus dem Aldi oder so. Nein, nein, sondern Wein damals war ein hochprozentiges Getränk. Und wenn du dir anguckst, wie viel das war, sind das ungefähr 450 Liter Alkohol gewesen, die Jesus dort getan hat, auf einer Party, auf einer Großveranstaltung, die über mehrere Tage ging. Du kannst ja mal überlegen, was damit passiert ist. Also zu sagen, dass Jesus ein weltverleugnender Asket war, wie manche das manchmal getan haben, das haut so nicht ganz hin. Die ersten 4 Jünger, die Jesus beruft, sind 2 Brüder. Das sind erstens Simon Petrus und Andreas und das sind zweitens Jakobus und Johannes. Und eine ganze Zeit lang ist Jesus nur mit diesen 4 Leuten unterwegs. Es gibt also diese Fünfergruppe. Okay? Wer sind denn diese Leute? Was ist denn mit Simon Petrus und Andreas?
Wir wissen, dass Simon Petrus, dass er verheiratet ist. Wir wissen, dass er eine Schwiegermutter hat, die bei ihm wohnt. Wir wissen auch, dass er angemessen daran ein Einkommen haben muss, dafür sorgen zu können. Sonst war das damals nämlich nicht so ohne weiteres möglich, so zu heiraten oder so zusammen zu wohnen. Wir wissen, dass er ein eigenes Haus hatte, auch am See in Kapernaum. Und wir wissen, dass er Netze und mehrere eigene Boote hatte. Das heißt, zu sagen, dass Jesus jetzt gekommen ist und die ersten Jünger, die er berufen hat, waren die Ärmsten der Armen, das stimmt nicht. Bei Jakobus und Johannes wissen wir ein bisschen weniger. Wir wissen, dass sie Netze hatten, eine Flotte und eigene Angestellte, das heißt, sie hatten auf Deutsch gesagt ein eigenes Fischereiunternehmen. Steht im Text drin. Spannend. Das heißt, die Kerngruppe, und da muss ich ja ein bisschen schmunzeln, wenn ich die ein oder andere Predigt manchmal über Gott und Geld höre, die Kerngruppe waren nicht antimaterialistische Hippies. Definitiv nicht. Und das ist seltsam, weil für die meiste Zeit von dem, was Jesus gesprochen hat, hat er sich ja bewusst gewandt an Leute, die ausgestoßen waren von der Gesellschaft, die benachteiligt waren, die Frauen, die Prostituierte, die Kinder waren, die Kranke und die vor allem Arme waren. Das ist doch interessant. Er hätte es gar nicht tun müssen. Er hat sich ja schon in der oberen Gesellschaft bewegt, kein Problem. Hat er aber nicht gemacht. Er hat all diese Dinge hinter sich gelassen. Er hätte ein materielles Leben führen können, ohne jegliche Sorgen und Beschwerden. Kein Thema. Wollte aber nicht. War nicht das Ziel. Das heißt, die Kerngruppe, mit denen er am Anfang rumgezogen ist, die waren Kleinunternehmer. Die waren Besitzer von mittelständischen Familienbetrieben. Und bald drauf kam ein Steuereintreiber dazu, von der römischen Besatzungsmacht. Zumal wir wissen, dass Simon war ein Ex-Terrorist, der auf der Seite der Zeloten stand. Also die Abendgespräche hätte ich gerne mal mitgehört. Das war sicherlich unterhaltsam. Wir wissen, dass Jesus reiche Connections hatte. Er kannte mehrere Leute, die Immobilienbesitz in der Hauptstadt hatten, wo sie später das letzte Abendmahl gefeiert haben. Und Jesus war immer wieder bei Gast zu Leuten, die es sich leisten konnten, ihn und sein ganzes Gefolge zu bewirtschaften. Spannend. Wir wissen, dass es viele reiche Frauen gab, die die Gruppe finanzierten, und wir wissen, dass er begraben wurde von Josef von Arimathea, einem sehr reichen Mitglied des Hohen Rates, des Synhedrions, des gleichen Gremiums, das Jesus zum Tode verurteilt hatte. Und doch tritt Jesus an, steht ja in Lukas 4 eindeutig in seiner ersten Predigt, um das Evangelium den Armen und Ausgestoßenen zu bringen. Wow! Ich finde, das macht es nochmal bemerkenswerter. Nochmal bemerkenswerter. Was heißt das? Das heißt, Jesus und die Bibel einerseits, jetzt müssen wir einen Spagat machen, einerseits verteufeln sie Geld nicht und wir dürfen dankbar sein für alles, was wir an Ernten und alles, was wir an Gaben haben. Das ist klar. Aber andererseits warnt die Bibel streng davor, vor Versuchungen, die wir empfinden können, in dem Moment, wo uns Geld oder Armut umgeben. Definitiv. Es heißt ja nicht, dass Geld die Wurzel allen Übels ist, sondern die Gier nach Geld. Ganz klar. Das heißt, es gibt kein einfaches richtig und falsch im Umgang mit Geld. Es gibt kein schwarz-weiß. Es steht in der Bibel nicht, dass du dich zum Multimillionär hochsparen musst. Es steht aber auch nicht, dass du dich in Sozialhilfe stürzen musst. Du musst nicht alles, was du hast, verkaufen und du musst auch nicht jeden Cent, den du hast, spenden. Du musst auch nicht jeden Cent, den du hast, sparen, sondern du musst versuchen, ein Gleichgewicht zu finden. Was heißt das jetzt für uns in Jena? In Jena haben wir eine kuriose Situation. Wirklich kurios. Einerseits ist Jena auf Platz 2 der deutschen Großstädte, die niedrigsten Schulden haben in der gesamten Bundesrepublik. Das heißt, wir sind auf Platz 2. Es sind weniger als 114 Euro pro Kopf, wenn man das mal umrechnet, auf die Jener Bürger. Und in spätestens 5 Jahren wird Jena schuldenfrei sein. Hey, hurra! Andererseits gibt es in Jena so absurd viele Leute mit finanziellen Problemen, würdest du nur Schuldenberatung machen, sonst nichts anderes. Du könntest rund um die Uhr für die nächsten 10 Jahre arbeiten. Die Leute stehen Schlange. Das ist ein Widerspruch. Einerseits ist es so, dass Jena zusammen mit München die höchste Akademikerquote hat bundesweit. Das heißt, es ist so, dass die meisten Leute zusammen mit München mal eine Uni von innen gesehen oder absolviert haben. Könnte man sagen, hurra, gut. Andererseits ist es so, dass die Einstiegsgehälter in den letzten Jahren immer nur nach unten gefallen sind und die meisten Personalerinnen sich darüber beklagen, wie mies das Niveau ist von den Leuten, die anfangen zu arbeiten. Ist das Grund zum Feiern, Grund zum Danken oder Grund zum Klagen? Je nachdem, wie du es betrachtest, ist das Glas entweder halb voll oder halb leer. Das heißt, du kannst entweder klagen und jammern über die karge Ernte nach so vielen Jahren der harten Arbeit. Dafür kannst du Gründe finden. Oder du kannst demütig und dankbar sein, über den ganzen Segen, den wir genießen dürfen, der vor so vielen Menschen, vor so vielen Jahren undenkbar gewesen wäre, das nehmen wir heute als selbstverständlich hin. Ich sage nur mal fließendes, warmes Wasser. Das hatten vor 300 Jahren die reichsten Könige der Welt nicht. Und für uns heute ist das jeden Morgen beim Zähneputzen und Duschen das Normalste der Welt. Du kannst entweder dein Geld horten oder du kannst es spenden. Beides lässt sich begründen. Was sagt Jesus dazu? Es gibt eine Stelle in der Bibel, die finde ich faszinierend, in Lukas 12. Ich übersetze mal frei, wo es heißt: Meister, wandte sich einer aus der Volksmenge an Jesus, Meister, bitte sagen Sie meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll, das unser Vater uns hinterlassen hat. Lukas 12, 13 ist es. Und Jesus antwortet: Guter Mann, wer bitteschön soll mich denn als Richter für Erbstreitigkeiten eingesetzt haben? Ich übersetze mal: Ja, aber seit wann ist das mein Job? Seit wann ist es Jesus' Job gewesen, uns zu sagen, was wir mit unserem Geld tun sollen? Jesus ist gekommen, um das ewige Leben zu bringen, nicht eine ewige Rente. Als er am Kreuz hing, rief er auf: Es ist vollbracht, nicht es ist gespart. Jesus ist gekommen, um dich aus der Kriegsgefangenschaft der Hölle zu befreien und nicht von der Altersarmut. Das ist ein riesiger Unterschied. Jesus ist gekommen, damit der Weg zum Vater frei ist und nicht der Weg in die Karibik. Das machte Jesus in der Bergpredigt, als er seinen Jüngern das Beten beibringt. Zuerst beten wir: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das ist das Erste, was wir beten. Und das ist richtig so. Und dann erst beten wir: Bitte gib uns unser tägliches Brot. Gott kommt an erster Stelle. Und was Gott zusteht, das kommt zuerst. Unseres später. Und das ist die richtige Grundhaltung. Das älteste, eines der ältesten Gebete der Welt, das Schema Israel, das jüdische Glaubensbekenntnis aus dem Deuteronomium, macht das ganz deutlich, wo es heißt: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, dienen, und nach ihm wirst du dich strecken mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das. Das heißt, weder Mangel noch Überfluss von Geld dürfen der Herr über dich sein. Es geht um die Grundhaltung. Also lern dich innerlich davon frei zu machen. Jesus spricht uns das zu. Du siehst es, dass er sagt: alles, was dich davon abhält, in meiner Nachfolge zu leben, davon sollst du dich trennen. Er sagt es: Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Heißt das, dass wir jetzt alle auf den Marktplatz von Erfurt gehen, uns an den Anger stellen sollen und einen vollen Franz von Assisi durchziehen und alle Anziehsachen, die wir haben, dem Magistrat darlegen? Das heißt es nicht. Aber es geht um die Grundhaltung. Und die Grundhaltung ist, dich innerlich loszusagen. Und das ist eine Haltung, die wollen wir einüben. Die wollen wir einüben. In 1. Korinther 7 sagt Paulus: Wir müssen lernen, zu besitzen, als würden wir nicht besitzen. Dass wir materielle Dinge gebrauchen, als würden wir sie nicht brauchen. Dass wir haben, als hätten wir sie nicht. Es ist ohnehin nicht unser ewiges Eigentum, definitiv nicht. Hebräer 3, wir haben es nur geborgt. Wir sollen ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. Und ein Segen werden wir nur sehr eingeschränkt sein, solange wir uns ständig um die eigene Achse drehen. Solange unser Denken, unser Fühlen, unser Streben, unser Alltag nur sich darum dreht, Euro und Dollar oder Yuan anzusammeln. Das kann es nicht sein. Paulus schreibt, wir sollen als Lichter der Welt scheinen. Und das werden wir nicht mit einem Armutsfetisch. Das werden wir auch nicht als Workaholic. Sondern es geht um die Grundhaltung. Und die Grundhaltung muss stimmen. Und liebe Männer, mit Blick auf Weihnachten, das hat etwas Beruhigendes. Das hat etwas sehr Beruhigendes. Weil wenn die Frau, die du versuchst für dich zu gewinnen, sich nicht für dich interessiert, dann wird das Geschenk es auch nicht ändern. Von daher kannst du ganz entspannt sein. Wenn deine Frau dich aber vorher schon wirklich liebt und ihr eine gute Beziehung habt und es wirklich funktioniert, dann kann ein mieses Geschenk, auch wenn es Turnschuhe sind, das auch nicht versauen. Liebe Damen, habt Nachsicht. Es geht nicht um ein Geschenk mehr oder weniger. Es geht um die Grundhaltung. Amen.